herzlichen Dank. Wir haben sicherlich alle mitgesungen, besonders als von dem Kommen des Herrn gesungen worden ist. Wir glauben, ja, wir sind davon überzeugt, dass das Kommen des Herrn wirklich nahe gerückt ist. Lasst uns im Namen des Herrn beginnen, indem wir gemeinsam dann auch das Lied 541 singen. 541, bald kommt der Herr, Halleluja, doch nicht in Niedrigkeit. 541. Bald kommt der Herr, Halleluja, doch nicht in Niedrigkeit. Das Reich ist sein, Halleluja, und in Ewigkeit. Bereit, um ihm zu stehen, seine Herrlichkeit zu sehen, was er verheißt, Halleluja, das wird an uns geschehen. Mit Blick darauf lasst uns gleich 303 singen: Hätte ich mehr von Jesus nur, folgte ich mehr des Heilands Spur, kennte ich mehr des Heilands Huld, mehr seine Liebe und Geduld. Der Hauptgedanke: hätte ich mehr von Jesus nur. Singen wir noch gemeinsam 408. Dann liest Bruder Graf uns ein Wort. 408, Herr, mit Inbrunst bitten wir. Wollen wir es auch mit Inbrunst singen? Und das von ganzem Herzen. Herzlich willkommen in dem teuren Namen unseres Herrn. Möge Gottes Wort an uns ergehen. Mögen wir alle angesprochen werden, persönlich angesprochen werden und die Verbindung und Gemeinschaft mit Gott suchen und finden. Ich habe Grüße abzugeben von Usbekistan, im Besonderen Bruder Schmidt und ich waren in Usbekistan, sind noch von Taschkent 500 Kilometer ins Innere des Landes geflogen und haben tatsächlich wunderbare Versammlungen erlebt. Gott hat sein Volk in allen Völkern und Sprachen. Ich war sehr dankbar zu sehen, was Gott gegenwärtig tut. Dann hatten wir die Versammlungen in Frankreich am letzten Wochenende. Bruder Kupfer war mit und er hat in beiden Versammlungen ein Zeugnis gegeben von dem, was Gottes Wort ihm bedeutet. Und ich glaube, er war genauso überrascht wie ich, welche Volksmengen zusammenkamen, um das Wort zu hören. Wir waren einfach vom Herrn gesegnet. Gestern waren wir in Berlin, hatten eine sehr schöne Versammlung, hatten Taufe. 10 Brüder und Schwestern ließen sich taufen und wir hatten auch das Mahl des Herrn. Und ein Bruder sagte, er kam zu mir und hat seinem Herzen Luft gemacht und sagte: Bruder Frank, erst vor 3 Wochen habe ich die erste Predigt am Fernsehen gehört und Gott hat mich angesprochen. Ich bin überzeugt, dass es die Wahrheit ist. Wir waren in der Tat froh, dass Gott noch ruft. Es sind nicht die Massen, es sind die Einzelnen, die der Herr ruft. Wir werden nachher noch kurz auf die Zeit zu sprechen kommen, in der wir leben. Wir haben ja die Voraussagen im Worte Gottes in zweifacher, vielleicht sogar dreifacher Weise. Wir haben die Voraussagen, was generell geschehen würde vor der Wiederkunft Jesu Christi. Matthäus 24, Markus 13, Lukas 17, Lukas 21. Dann haben wir die Voraussagen ebenfalls in 1. Thessalonicher im 4. Kapitel. Da ist schon die Wiederkunft des Herrn beschrieben. Im 1. Timotheus im 4. Kapitel haben wir die Endzeit beschrieben, wie es generell unter den Menschen sein würde. Auch im 2. Timotheus im 3. Kapitel. Und ich lese nur zwei Verse, um mich kurz anzuschließen, was die Verheißung betrifft. Ich lese zwei Verse aus 2. Petrus, 3. Kapitel, Vers 4 und dann auch Vers 8. 2. Petrus 3, Vers 4 und sagen, wo bleibt denn seine verheißene Wiederkunft? Es geht also um Verheißung und im Besonderen um die Verheißung seiner Wiederkunft. Und dann in Vers 9, der Herr ist mit der Erfüllung der Verheißung nicht säumig, wie manche Leute eine Säumigkeit darin sehen. Damit verbunden Hebräer 4. Kapitel, Vers 1, Hebräer 4, Vers 1, und nun die Verheißung des Eingehens in seine Ruhe noch unerfüllt geblieben ist, so wollen wir ängstlich darauf bedacht sein, dass es sich bei keinem von euch herausstelle, er sei zurückgeblieben. Das ist ein sehr ernstes Wort. Hier haben wir die Verheißung vom Eingehen in seine Ruhe. Und dann lesen wir auch noch in Kapitel 4, Vers 8, denn wenn Josua sie wirklich in die Ruhe eingeführt hätte, so würde Gott nicht von einem anderen, späteren Tage reden. Somit bleibt dem Volke Gottes eine Sabbatruhe noch vorbehalten. Habt ihr gemerkt? Nicht eine Ruhe am Sabbat, sondern eine Sabbatruhe. Zur Ruhe kommen in Gott. Zur Ruhe kommen von den eigenen Werken. Es gibt Glaubensgemeinschaften, die möchten, dass alle den Sabbat feiern, weil Gott am Sabbat ruhte. Das war nur, um anzudeuten, dass wer in Gott zur Ruhe kommt, der ist in der wahren Sabbatruhe, nicht in eine Ruhe am Sabbat und dann am Montag nicht mehr, sondern wir gehen in die Ruhe Gottes ein. Dann Der nächste Punkt: In der Offenbarung haben wir natürlich die Beschreibung der Endzeit, wie im Propheten Daniel im Besonderen, in Kapitel 2 und dann auch Kapitel 7, wie die Weltmächte, die Weltreiche beschrieben wurden und wie das vierte Weltreich im Besonderen beschrieben wurde. Und deshalb steht auch geschrieben, dass der Prophet besonders über das vierte, das letzte Weltreich Bescheid wissen wollte und wer zur Offenbarung, dem 13. Kapitel geht, findet die ersten drei Reiche, die zur Vergangenheit gehören, ja gar nicht mehr erwähnt, sondern nur noch das letzte Weltreich, die letzte politische Konstellation, die die ganze Erde beherrschen wird, und zeigt dann, wie die religiöse Macht auf der politischen Macht reiten würde und die Zügel tatsächlich in der Hand halten würde. Wir werden uns damit nicht näher befassen, aber es muss gesagt werden, dass wir tatsächlich in die Endphase hineingekommen sind. Auch was diesbezüglich geschieht, ist ja nicht Zufall, sondern ist Erfüllung biblischer Prophetie. Sind wir ehrlich, wenn wir in der Offenbarung von den Würdenträgern lesen, die zusammen mit den Königen der Erde ausrufen werden, Hügel fallet über uns und Berge bedeckt uns, wenn wir in der Offenbarung darüber lesen, von all den Purpurleuten, ich dachte, es wäre gar nicht zum Schaden, wenn man mal ein solches Bild allen Leuten vor Augen führt, wie viel Purpur tatsächlich in der ewigen Stadt zu finden ist. Wenn also in der Offenbarung von den Purpurträgern und von dem Gold und von allem die Rede ist, dann können wir die ganze Welt durchstreifen und wir finden nur einen einzigen Ort auf Erden, wo sich die biblische Prophetie mit der Erfüllung deckt. Und Gott hat uns in der Tat die Gnade geschenkt, dass wir das alles sehen dürfen. Als ich nachlas, oder steht ja alles in allen Publikationen, in allen Sprachen, 175 diplomatische Vertretungen mit allen Völkern der Erde. Und wenn man dann liest, er ist der Achte, gehört aber zu den Sieben und thront auf den sieben Bergen, dann braucht man fast keine Offenbarung mehr, wenn man sie vorher schon bekommen hat und dann die Einzelheiten ja nur noch zusammenfügen braucht. Und da tun wir uns überhaupt nicht schwer. Wir danken Gott einfach für das, was geschieht. Und zwar dafür, dass unsere Augen geöffnet sind, dass wir erkennen, dass die Wiederkunft des Herrn wirklich nahegerückt ist. Ich habe mir heute noch ganz kurz die Zeit genommen, gegen 11 Uhr Vormittag, und die Nachrichten gesehen und gehört. Und stellt euch vor, der eine Ausspruch lautet: Nicht durch die, welche den Herrn gekreuzigt haben, sondern durch den Gekreuzigten haben wir die Erlösung. Wenn das nur so in den Raum gestellt worden wäre, wäre das ja ganz gut. Wenn damit aber die Juden gemeint sind, die von der römischen Kirche bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil als diejenigen in jeder Karfreitagmesse bezeichnet wurden, die unseren Herrn getötet haben und daran Schuld haben, dann müssen wir Apostelgeschichte 2, Vers 23 lesen und wir müssen Johannes 19, Vers 23 lesen, dass es nicht die Juden waren, sondern vier römische Soldaten waren, die unseren Herrn ans Kreuz genagelt haben und sich dann geteilt haben, was übrig geblieben ist. Ich erwähne das nur aus dem einen einzigen Grunde, um zu zeigen, wie elegant alles eingepackt, wie biblisch alles formuliert wird. Es ist einfach unfassbar. Auch der nächste Ausspruch: Ich habe noch andere Schafe, die nicht zu dieser Herde gehören, die muss ich noch alle ziehen, auf das werde ein Hirt und eine Herde. Und der gewaltigste Ausspruch, ich weiß nicht, was man dazu noch sagen soll, gerichtet an die Mächtigen dieser Erde. Heute etwa um 11 Uhr und 12 Minuten. Den Mächtigen dieser Erde, sie brauchen sich nicht zu fürchten, es wird ihnen nur die Macht genommen, die Gott braucht, um seine Macht auszuüben. Wenn man dann in der Offenbarung nachliest, dass alle Könige der Erde ihre Macht zur Verfügung stellen werden, bis die Worte Gottes erfüllt sein werden, Brüder und Schwestern, werte Freunde, Gott hat uns Offenbarung seines Wortes und seines Willens aus Gnaden geschenkt. Er hat uns den verheißenen Propheten und wir haben das Wort Verheißung ja schon zu Anfang gehört. Er hat uns den verheißenen Propheten gesandt, um uns göttliche Information und Weisung und Offenbarung aus Gnaden zu schenken. Denn am Ende der Zeit wird es alles so elegant eingepackt sein, dass, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten in den Irrtum hineingezogen werden. Ihr wisst, dass wir so offen, wie ich heute hier spreche, vielleicht in den nächsten Monaten schon nicht mehr sprechen können werden. Die Zeit ist um. Und deshalb sage ich es heute, weil ich nicht weiß, ob ich es noch in 4 Wochen sagen kann. Die Zeit ist so ernst geworden, auch das nur zur Information. Ihr als Schweizer wisst, wo Huldreich Zwingli in Kappeln bei Bern sein Leben gelassen hat, im Kampf für das Wort Gottes, mit dem Worte Gottes. Aber der Punkt ist doch dieser: Martin Luther, ein Deutscher, durch den Gott den Durchbruch der Reformation aus Gnaden geschenkt hat. Und Bruder Barry hier und ich haben uns vor einiger Zeit in Genf diese große Tafel, ist ja sehr schön, nur ganz verstaubt und verkommen, die an die Reformation erinnert, die ja bis nach Genf und bis nach Graz gekommen ist. Aber dann kam die Gegenreformation und in der Gegenreformation gab es nur einen Gedanken, die Reformation ungültig zu machen und die eine heilige römisch-katholische Kirche wieder herzustellen. Jetzt haben wir wieder einen Mann, einen Deutschen. Und ich sage das mit Schmerz in meinem Herzen. Ich wünschte, dass sich kein Luzifer selbstständig gemacht hätte. Ich wünschte, dass kein Aufstand im Himmel gekommen wäre. Ich wünschte, dass keine Verführung im Garten Eden gekommen wäre. Ich wünschte, dass alles in göttlicher Harmonie verblieben wäre. Uns ging es heute besser. Aber es ist nun einmal so geschehen. Und auch der große Abfall ist doch angekündigt worden. Und der Mensch der Sünde muss offenbar werden. Und natürlich hat der Feind genauso seine Werkzeuge. Genauso seine Werkzeuge. Nur zur Orientierung, Herr Ratzinger, ein einwandfreier Mensch. Aber der Stuhl, auf dem er sitzt, wer Offenbarung 13 liest, ich kann es ja eben lesen, es kommt nicht auf die Person an, sondern auf die Ausführung dessen, wenn hier geschrieben steht, in Offenbarung 13, Vers 2, zweiter Teil, der Drache gab ihm dann seine Kraft und seinen Thron. Und wenn wir noch Vers 8 dazu lesen, so werden ihn denn alle Bewohner der Erde anbeten, alle deren Namen nicht im Lebensbuch des geschlachteten Lammes seit Grundlegung der Welt geschrieben stehen. Nur zur Information, wir sind tatsächlich in die letzte Phase hineingekommen. In keinem anderen Land der Erde gibt es wie in der Bundesrepublik Deutschland 27 Sektenforscher von der evangelischen Kirche bestellt, 28 von der katholischen Kirche bestellt, 13 vom Staat bestellt, die alle nur eine Aufgabe haben. Diejenigen, die nicht zu den Großkirchen gehören, die nicht zu anerkannten Glaubensgemeinschaften hören, um auszufragen, um irgendetwas zu finden, damit diese Leute zur Strecke gebracht werden können. Professor Bézier hat es in seinem Buch, ein Mann, der in Heidelberg an der Universität lehrt, den ich in einem Kongress persönlich kennenlernte, hat es in seinem Buch geschrieben. Also, die Zeit ist ernst, die Tage sind gezählt. Benedikt der 15. hat im Jahre 1915 die protestantischen Kanzeln als Pestbeulen bezeichnet. Und wenn man in der Geschichte nachliest, was alles schon gelaufen ist und was jetzt im Werden ist, dann sage ich euch, lasst uns die Häupter erheben, denn wir wissen, dass unsere Erlösung nahe, sehr, sehr nahe gerückt ist. Was uns als Gemeinde betrifft, geliebte Brüder und Schwestern, wollen wir ernst machen. Wollen wir uns nicht mehr mit Fleisch und Blut besprechen, sondern Gott darum bitten, dass wir so viel Gnade finden und unser Leben dem Herrn weihen und uns der Schrift unterordnen. Gestern ist es mir in Berlin passiert, weil es Brüder und Schwestern gab, die ganz neu zum Glauben kamen. Und bei dem einen konnte man noch wahrnehmen, schmecken und auch riechen, dass da noch geraucht wird. Ich habe es einfach ausgesprochen. Ich habe gesagt, heute ist der Tag der göttlichen Befreiung und Es steht geschrieben, wen der Sohn frei macht, der ist recht frei. Stellt euch vor, es kamen zwei Damen mit Hosen in die Versammlung. Ich habe einfach klipp und klar gesagt, der Zeitpunkt ist da, wo wir uns dem Worte Gottes zu unterordnen haben. Und ihr Schwestern, zieht die Männerkleidung aus und kleidet euch, wie sich's gehört, mit Frauenkleidung. Einfach Klartext gesprochen. Und was soll ich euch sagen? Die kamen nachher und haben sich bei mir von Herzen bedankt. Sie hätten mit so viel Klartext nicht gerechnet. Der Zeitpunkt ist einfach da. Wir tragen eine zu große Verantwortung vor Gott. Es geht einfach nicht mehr. Nun, zu unserer Wortbetrachtung habe ich den Kolosserbrief gewählt. Ein Brief des Paulus. Ihr wisst ja, Paulus hat die verschiedenen Themen an die verschiedenen Gemeinden beschrieben, ist in Einzelheiten eingegangen. Bei den Korinthern waren es die Geistesgaben, wo alles seinen Platz und geordnet bekommen sollte und geordnet wurde. Bei den Ephesern war es die Erwählung, die Vorherbestimmung, dass wir in Christo vor Grundlegung der Welt zur Seligkeit bestimmt worden sind. Der Galaterbrief hebt im Besonderen hervor, dass kein anderes Evangelium gepredigt werden darf, sondern das ursprüngliche, wahrhaftige Evangelium Jesu Christi, unseres Herrn. Und dieses Evangelium Jesu Christi muss uns als Hörer zur Gotteskraft werden, wenn uns das Evangelium Jesu Christi nicht zur Gotteskraft wird, dann haben wir es noch nicht richtig gehört oder noch nicht richtig im Glauben auf- und angenommen. Dann haben wir die anderen Briefe, in denen Paulus ja darüber schreibt, was alles von Gott geoffenbart und der neutestamentlichen Gemeinde aus Gnaden geschenkt wurde. Und um noch einmal ganz kurz auf die Verheißung zu kommen, es genügt uns nicht, dass wir wiederholen, was unser Herr im Johannesevangelium im 14. Kapitel sagte, als er die Verheißung gab, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten und komme wieder, um euch zu mir zu nehmen. Wir müssen damit zu Matthäus 25, Vers 10 gehen. Und die bereit waren, gingen ein zum Hochzeitsmahl und die Tür ward verschlossen. Wir müssen damit zu Offenbarung 19, Vers 7 gehen und seine Braut hat sich bereitet und ihr ist verliehen worden, sich in glänzend weiße Leinwand zu kleiden. Wir müssen vor Augen haben, was Gott mit dem letzten Dienst, mit der letzten göttlichen Botschaft bezwecken wollte, nämlich die Herausrufung, die Absonderung der wahren Gemeinde Jesu Christi, der bluterkauften Schar, die wirklich von allem, was nicht von Gott stammt, führt nicht zu Gott und davon müssen wir gelöst werden. Vorher wollte ich noch gesagt haben, ihr könnt von protestantischen Kirchen zu Kirchen gehen und Gott sei's geklagt, alle berufen sich auf das Glaubensbekenntnis von Nicäa. Und wer genau informiert ist, der weiß, dass es nicht nur Nicäa, sondern auch Chalcedon war, wo die letzte Formulierung gemacht wurde. Und ich habe es hier schon mal erzählt. Als ich mit Bruder Menert in Manila war und in eine Pfingstgemeinde sprach, lag beim Eingang direkt ein Faltblatt und dort stand unser Glaubensbekenntnis. Und ein Punkt, ich glaube es war Punkt 8, wir glauben an die eine heilige römisch-katholische Kirche. Und ihr könnt euch vorstellen, ich hatte das Faltblatt beim Hineingehen mitgenommen, habe aber gewartet mit dem, was ich dazu sagen muss, bis der Schluss der Versammlung kommt, damit ich noch was sagen kann und mir das Wort nicht direkt verboten wird. Aber ich will es nur damit zum Ausdruck bringen. Die gesamte Christenheit, nicht nur alle anderen Religionen, die gesamte Christenheit hat aus dem Becher Roms getrunken, haben die biblische, göttliche Orientierung verloren. Brüder und Schwestern, werte Freunde, das sagen wir doch nicht, weil es uns Spaß macht, andere zu urteilen. Das sagen wir aus dem tiefsten Schmerz der Seele. Alle sind davon überzeugt, dass sie richtig glauben. Und wie einfach wird es jetzt sein? All diese christlichen Denominationen, die das römische Glaubensbekenntnis haben, wieder in den Schoß der Mutterkirche zurückzubringen. Und gerade zu diesem Zeitpunkt, wo das vor sich geht, dass die Tochterkirchen in den Mutterschoß zurückkehren, hat Gott eine Botschaft der Herausrufung, der göttlichen Orientierung und der Korrektur aus Gnaden geschenkt. Meint ihr, Bruder Brennim hätte nicht genug Weisheit gehabt, um mit dem Strom zu schwimmen? Ich denke noch daran, als er in Chicago gepredigt hat. John Hicks war dort, große Persönlichkeiten waren dort. Und wisst ihr, zuerst sagten diese Brüder, wir kommen alle nach Jeffersonville und lassen uns biblisch taufen. Dann gab eine Schwester eine Weissagung, dass sie zunächst in Ruhe kommen und ins Gebet gehen sollen, um die Weisung des Herrn zu empfangen. Weisung des Herrn? Wenn das Wort schon klar sagt, was getan werden soll? Auf die fromme Art hat der Feind es immer wieder fertiggebracht. Wenn das Wort uns schon die Weisung gibt, wehe dem, der dann noch sagt, ach geliebter Herr, vielleicht ja. Nein, Gott offenbart uns sein Wort, damit wir gemäß seinem Worte tun. Und dann sagt Bruder Brennim, keiner von den 300 ist gekommen, weil die Weissagung ergangen war, dass sie in Ruhe bleiben sollten und ins Gebet darüber gehen und dann abwarten, welch eine Entscheidung ihnen gegeben wird. Wer aus Gott ist, der wartet nicht ab, der hört Gottes Wort und es wird ihm geoffenbart und dann lässt er sich taufen. Kommen wir zu unserem Wort aus dem Kolosserbrief, Kolosser 1, von Vers 9 zunächst und dann auch Kolosser 3. Kolosser 1, von Vers 9. Deshalb hören auch wir seit dem Tage, an dem wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens und mit aller geistgewirkten Weisheit und Einsicht erfüllt werden möchtet. Das war das Gebet des Gottesmannes mit Blick auf die Brüder und Schwestern, auf die Gläubige wordenen, dass sie mit aller Erkenntnis des Willens Gottes ausgerüstet, mit aller geistgewirkten Weisheit, hier haben wir es doch, was vom Geist kommt, bläht nicht auf. Was vom Geist Gottes kommt, führt in den Heilsratschluss unseres Gottes hinein. Und dann wird das, was der Geist uns sagt, zur lebendigen Offenbarung. Aber jetzt kommt, weshalb das Gebet geschah und was zur Folge sein würde. Damit ihr, so wie es des Herrn würdig ist, zu seinem völligen Wohlgefallen wandelt, ja möchtet ihr in jedem guten Werke Frucht bringen und in der Erkenntnis Gottes wachsen. Hier geht es um Gottes Wohlgefallen auf unserem Leben. Ich meine, wir alle, die wir aufrichtig vor Gott sind, sein möchten, sein wollen, werden mit Sicherheit Dinge zu beklagen haben, wo Gottes Wohlgefallen nicht immer auf uns ruhte. Aber der Zeitpunkt ist einfach da, wo wir es nicht mehr dulden, mit uns selber dulden können, dass wir bewusst nicht im Willen Gottes leben, sondern umgekehrt bewusst im Willen Gottes leben. Und dann steht geschrieben, möchtet ihr mit aller Kraft, wie es der Macht seiner Herrlichkeit entspricht, zu aller Standhaftigkeit und Ausdauer ausgerüstet werden. Geduld tut uns Not. Ausdauer tut uns Not. Und wir merken es, der Feind hat sich aufgemacht, um die Gläubigen zunichte zu machen. Er möchte verschlingen, wen er verschlingen kann, durcheinander bringen, wen er durcheinander bringen kann, vom Wege abbringen, wen er abbringen kann. Das ist seine Hauptaufgabe. Und wer Offenbarung 12 mit Gebet und im Glauben liest, wird doch merken, dass ganz zum Schluss sich der Drache, der dem letzten großen Mann die Macht und seinen Thron gibt, sich selber vor das Weib stellt, um die Brautgemeinde, die als männlicher Sohn herausgeboren und entrückt werden soll, zu verschlingen. Brüder und Schwestern, wir müssen einfach begreifen, dass der Feind es auf uns abgesehen hat. Alle anderen hat er. Die kann er dirigieren, die hat er. Auf uns hat er es abgesehen. So wie es auf das Volk Israel abgesehen hat, so hat er es auf uns als Gemeinde abgesehen. Doch im Glauben müssen wir ihm Widerstand leisten, das Feld behaupten und uns, wie das Wort tatsächlich sagt, unter die gewaltige Hand Gottes beugen. Vorher flieht er nicht. Erst dann, wenn wir uns unter die gewaltige Hand Gottes beugen, dann beugt Gott ihn. Und dann wird der Herr ihn unter unseren Füßen zertreten. Aber dieser innere Aufstand in uns als Gläubigen muss einfach da sein, dass wir die List und die Tücken des Feindes erkennen, der doch nichts als Zerstörung im Sinn hat. Und das müssen wir in der Tat erkennen. Und dann sehen wir plötzlich, dass der Herr die Seinen wunderbar führt, dass er den Weg aus aller Not heraus zeigt und dass wir diesen Weg im Glaubensgehorsam gehen können. Vers 12 in Kolosser 1. Und mit Freuden dem Vater Dank sagen, der uns zur Teilnahme am Erbe der Heiligen im Licht tüchtig gemacht hat. Und jetzt kommt der Punkt. Er hat uns ja aus der Gewalt der Finsternis gerettet und uns in das Reich des Sohnes seine Liebe versetzt. Nicht er wird, er hat. Das Werk am Kreuz auf Golgatha ist vollbracht. Die Versöhnung mit Gott geschah. Das Blut des Lammes floss zu unserer Vergebung. Und wir haben die Vergebung durch den Glauben an das vollbrachte Erlösungswerk, an das vergossene Blut des Lammes aus Gnaden erlebt. Und wir dürfen hier, wie geschrieben steht, auch glauben und erleben. Er hat uns ja aus der Gewalt der Finsternis gerettet. Satan hat kein Recht über uns. Wir sind Gottes Eigentum, die bluterkaufte Schar. Und wie vorhin schon das Wort erwähnt wurde, wir müssen uns unter die gewaltige Hand Gottes beugen und dem Feinde widerstehen. Vorher können wir dem Feinde nicht widerstehen. Solange wir im Ungehorsam zum Wort leben und uns nicht unter das Wort stellen und beugen, können wir dem Feind nicht widerstehen. Der lacht über uns, der verspottet uns. Zuerst dem Worte unterordnen, dem Willen Gottes unterordnen. Und wie er geschrieben steht, er hat uns ja aus der Gewalt der Finsternis gerettet. Finsternis übt Gewalt an und aus. Aber Gott, der Herr, hat uns gerettet aus der Finsternis, aus der Gewalt der Finsternis und hat uns in das Reich des Sohnes seiner Liebe versetzt. Jetzt einige Verse aus Kolosser, dem dritten Kapitel. Ich weiß nicht, ob es euch so innerlich ergriffen hat, wie es mich ergriffen hat. Ich habe einen Teil der Geschichte ja persönlich miterlebt. Und wenn wir jetzt wirklich der Überzeugung sind, dass die Wiederkunft des Herrn nahe gerückt ist, wie soll es da bei uns bestellt sein, wie Paulus schreibt, wie Petrus schreibt, wie die Apostel schon damals geschrieben haben, dass wir ohne Flecken und ohne Runzeln vor unserem Herrn erscheinen können, wenn er kommt. Sagt einmal, gibt es für uns etwas, das kostbarer wäre, als unser Leben dem Herrn ganz zu weihen, der sein Leben und sein Blut ganz für uns hingegeben hat. In dieser kurzen Zeit, die uns noch von Gott aus Gnaden geschenkt wird, lasst uns für den Herrn und füreinander leben. Für den Herrn und füreinander da sein, damit der Segen des allmächtigen Gottes in der völligen Wiedererstattung reibungslos seinen Weg haben kann. Wir müssen tatsächlich Sorge dafür tragen, dass in der letzten Runde nichts mehr geklärt werden muss, sondern dass in der Wiedererstattung, in der völligen Wiedererstattung, der Segen Gottes seinen freien Lauf haben kann, ohne dass noch dies oder das geklärt und geregelt werden muss. Geklärt und geregelt muss alles vorher werden, damit Gott seinen Segen durchbrechen und auch für andere hervorfließen lassen kann. Kolosser 3 beginnen wir mit dem ersten Vers. Seid ihr also mit Christus auferweckt worden, so suche das, was droben ist. Dort, wo Christus weilt, indem er zu Rechten Gottes thront. Und dann fährt der Apostel fort mit Mahnungen. Er schreibt und schreibt. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Ihr seid ja doch gestorben und euer Leben ist zusammen mit Christus in Gott verborgen. Welch ein Wort! Wir sind uns selber gestorben. Nun lebe nicht mehr ich, schreibt Paulus, sondern Christus lebt in mir. Und dann kommt die Auflistung, wie es geschehen muss, geschehen soll. Von Vers 5, so ertötet denn eure Glieder, die an der Erde haften, Unzucht, Unsittlichkeit, Leidenschaft, böse Begierden, die Habsucht, die nichts anderes als Götzendienst ist, um dieser Willen ergeht das Zorngericht Gottes über die Söhne des Ungehorsams. In diesen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr noch in ihnen lebtet. Jetzt aber legt auch ihr alles derartige ab. Zorn, Erbitterung, Bosheit, Schimpfworte und unanständige Reden eures Mundes. Alles muss abgelegt werden. Der gesamte alte Mensch muss ausgezogen, muss abgelegt werden. Hier haben wir das Register, was alles abgelegt werden muss. Und dann von Vers 9. Belügt euch nicht gegenseitig, ihr habt ja doch den alten Menschen samt seinem ganzen Tun ausgezogen und den neuen Menschen angezogen, der zur Erkenntnis nach dem Bilde seines Schöpfers erneuert wird. Welch eine hohe Berufung, welch ein heiliger Stand! Nach dem Bilde des Schöpfers erneuert zu werden, er, der uns in seinem Bilde am Anfang schuf, ist zu uns gekommen, ist geworden, wie wir sind. Der Herr wurde Knecht, um uns aus der Knechtschaft heraus zu erlösen und uns als Befreite in die Gotteskindschaft wieder einzusetzen. Also Erneuerung in der Erkenntnis dessen und nach seinem Bilde, nach dem Bilde des Schöpfers erneuert zu werden. Und dann lesen wir weiter von Vers 12. So zieht nun als von Gott Auserwählte, als Heilige und Geliebte herzliches Erbarmen, Gütigkeit, Demut, Sanftmut und Geduld an. Ertraget einander und vergebt euch gegenseitig, wenn jemand dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Wie der Herr euch vergeben hat, so tut auch ihr es. In dem allem aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist, und der Friede Christi regiere in euren Herzen. Zu diesem seid ihr ja berufen worden als ein Leib und erweiset euch dankbar dafür. Hier haben wir die Aufzählung der Natur Christi mit allen Eigenschaften des neuen Menschen. Und wir sehen, dass Gott die Gemeinde jetzt zur Vollendung führt, aus dem Kindesalter in das Mannesalter hinein. Denn so steht's doch geschrieben in Epheser, dem 4. Kapitel von Vers 11, dass Gott die Dienste in die Gemeinde gesetzt hat, damit die Gesamtgemeinde aufgebaut werde, bis sie alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis Gottes kommen und in das Mannesalter Jesu Christi hineingebracht werden. Brüder und Schwestern, was würde es mir und uns nützen und helfen, wenn wir Matthäus 24 einordnen könnten, wenn wir Markus 13 einordnen könnten, wenn wir Lukas 21 einordnen könnten und wenn wir in allen drei Evangelien den besonderen Vers lesen könnten, wenn ihr das alles seht, so wisst ihr, dass es vor der Tür ist oder so hebet eure Häupter empor. Was würde es mir und dir nützen, wenn wir alles Geschehen heilsgeschichtlich einordnen können und uns selber nicht einordnen lassen, nicht in die göttliche Ordnung einfügen lassen? Was dann? Dann haben wir das Wort des Herrn vergeblich gehört. Brüder und Schwestern, ich bin der Überzeugung vor Gott, dass die letzte Botschaft, die Gott gegeben hat, die nicht Bruder Brenhem auf seinen Wunsch gebracht, sondern als Mann von Gott gesandt, die göttliche Botschaft gebracht, damit uns Orientierung und Zurechtweisung, göttliche Einordnung in allen Lebensbereichen aus Gnaden geschenkt wird. Und wir tun gut daran, wenn wir nicht besondere Dinge herausnehmen, wie es ja innerhalb der Botschaft geschieht. Der eine reitet auf den sieben Donnern herum und im Übrigen, wenn ich das erwähnen darf, der große Mann innerhalb der Botschaft aus den USA, der weltweit verkündigt hat, die sieben Donner sind sieben besondere Männer, die in der letzten Runde den Erdkreis bereisen und die Gott in gewaltiger Weise gebrauchen wird. Und er hat es sich schon als Ersten gefunden, hat die anderen sechs noch immer gesucht und jetzt ist er auch heimgegangen und ist nicht mehr ohne die anderen sechs gefunden zu haben. Versetzt euch in die Lage all der Gemeinden, die irregeführt wurden, ihre Hoffnung darauf gesetzt haben, dass dieser Mann, den Bruder Brenhem immer wieder erwähnt hat, dass er der Mann ist und dann noch sechs andere haben wird. Wir haben am Anfang das Wort Verheißung gehört. Wenn es keine Verheißung in diesem Buche gibt, dann gibt es keine Erfüllung. Nur was Gott in seinem Worte verheißen hat, das erfüllt er auch. Irreführungen können wir nicht mehr gebrauchen. Ich habe es nur erwähnt, um zu zeigen, dass selbst innerhalb der Botschaft auf Besonderheiten Wert gelegt wird. Und siehe da, jede Sonderlehre ist eine eigene Deutung und immer werden Jünger in die Gefolgschaft gezogen. Die einen folgen dem, die anderen jenem, alle folgen einem. Brüder und Schwestern, wir folgen nicht William Brenhem. Wir folgen Jesus Christus, unserem Herrn, der uns ein Wort gegeben hat. Die Männer Gottes sind doch Wegweiser, doch nicht der Weg. Der Weg ist doch der Herr. Die Männer Gottes sind doch nicht die Wahrheit. Der Herr ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Aber Männer Gottes sind Wegweiser und sind Verkündiger der göttlichen Wahrheit. Also zurück zum Anfang, zurück in die göttliche Ordnung. Im Übrigen habe ich es gestern in Berlin erlebt, wie einige Brüder mit Navigation gefahren sind. Und ich habe mich dann auch in ein Auto gesetzt auf dem Wege zum Flughafen. Und siehe da, nicht nur die Wegstrecke wurde angezeigt, dann kam die Durchsage, bei der nächsten Kreuzung rechts abbiegen, dann 3 Kilometer geradeaus und immer die Ansagen. Und ich dachte bei mir selber, wenn schon die Technik so weit fortgeschritten ist, dass eine Wegbeschreibung von oben über Satellitenübertragung so korrekt gegeben werden kann, und siehe da, als wir auf dem Flughafen Tegel ankamen, kam die Durchsage, Sie haben Ihr Ziel erreicht. Und ich dachte so bei mir so, oh Gott im Himmel, wir brauchen diese Verbindung zu dir, diese Orientierung, wie es weitergeht, wo man abzubiegen, wie es einfach sein soll, so wie du es uns in deinem Worte aus Gnaden geschenkt hast. Brüder und Schwestern, wir merken alle, dass der Geist Gottes uns in die göttliche Ruhe einführen will. Und wir merken alle, dass unsere eigenen Wege zu Ende sind und dass wir uns alle in die göttliche Ordnung zu fügen haben. Darf ich Bibelstellen vorlesen, die unser persönliches Leben betreffen? Darf man noch alles, was in der Heiligen Schrift lesen? Oder ist der Zeitpunkt gekommen, wo man Rücksicht nehmen müsste? Ich möchte keinem wehtun, aber ich möchte tatsächlich, weil es neu an mich herangetragen wurde, auch die Verse aus Kolosser 3 von Vers 18 lesen. Kolosser 3 von Vers 18. Ihr Frauen seid euren Männern untertan, wie es sich im Herrn gebührt. Ihr Männer habt eure Frauen lieb und lasst euch nicht gegen sie erbittern. Ihr Kinder, seid euren Eltern in allen Stücken gehorsam, denn das ist wohlgefällig im Herrn. Also, wir haben vorher vom Wohlgefallen gelesen. Hier lesen wir, denn das ist wohlgefällig im Herrn. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht, damit sie nicht verdrossen werden. Ihr Knechte, seid euren leiblichen Herrn in allen Stücken untertan. Man soll's fassen oder auch nicht. Ich wurde gefragt, ob Römer 7 von Vers 1 noch heute gilt. Ihr wisst, an mich werden mancherlei Fragen gerichtet und sie werden gestellt. Hier steht geschrieben, Römer 7 von Vers 1. Oder wisst ihr nicht, meine Brüder, ich rede doch zu euch als zu gesetzeskundigen Leuten, das Gesetz ist für die Menschen nur so lange gültig, wie sie leben und hat bindende Gewalt für sie. So ist zum Beispiel eine verheiratete Frau gesetzlich an ihren Mann so lange gebunden, wie er lebt. Wenn aber der Mann stirbt, so ist sie frei vom Gesetz, dass sie an den Mann bindet. Und ich sage euch, in welchem Zusammenhang diese Frage gestellt und welche Gedanken mir dabei kamen. Und ich bitte alle um Verständnis. Wenn hier geschrieben steht, von dem göttlichen Gesetz und der göttlichen Ordnung, dass eine Frau an ihren Mann durch das Gesetz, nicht durch Standesamt, nicht durch Trauung, sondern durch göttliche Verordnung, durch göttliches Gesetz an den Mann gebunden ist, solange er lebt, darf ich dann von dem Gesetzlosen sprechen, der sich über alles erhebt, was nicht, was Gott oder den Gottesdienst betrifft? Darf ich all die anderen Stellen noch lesen, meinetwegen Matthäus 7 von Vers 21, hinweg von mir, ihr Täter der Gesetzlosigkeit? Brüder und Schwestern, wir haben keine Wahl. Ich muss vor Gott bestehen können. Wir haben keine Wahl. Wir haben nur noch eine Möglichkeit, uns Gott und seinem Worte von Herzen zu unterordnen, damit die göttliche Ordnung neu in unserem Leben, in unserer Mitte und in der Gemeinde Einzug halten kann. Damit alles, was Störung hervorruft, weggetan werde und die Einmütigkeit im Geiste hergestellt werde. Und ich bitte euch darum, von ganzem Herzen, möge es euch ein Herzensanliegen sein, die Einheit in der Gemeinde wiederherzustellen, damit Gott segnen und zu seinem Recht kommen kann. Natürlich, wir können uns vorstellen, dass wir alle irgendwo Not haben. Nicht nur aufgrund solcher Worte. Wir brauchen auf keinen Menschen mit dem Finger zu zeigen. Wir brauchen keinen Menschen zu packen und sagen, hör mal, nimm jetzt deinen Platz ein. Erstmal müssen wir alle vor der eigenen Tür kehren. Erstmal muss jeder seinen Platz vor Gott finden und es Gott überlassen, dass auch andere ihren Platz vor Gott finden und auch, wie es von der Schrift her geordnet wurde, aus Gnaden finden. Ich weiß, der Herr hat einen Weg für uns, für jeden von uns, und er wird zu seinem Recht kommen. Ich habe es hier schon erwähnt und ich möchte es heute noch einmal erwähnen. Als Bruder Branham 1933 den Grundstein für die Kapelle in Jeffersonville legte, im Übrigen ein sehr einfaches Gotteshaus. Wisst ihr, was der Engel des Herrn zu ihm sagte? Der Engel des Herrn hat ihn auf 2. Timotheus 4 hingewiesen und er musste die Verse von 1 bis 5 lesen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihm, die Zeit wird kommen, wo sie die wahre Lehre unerträglich finden werden. Du aber, Mann Gottes, tritt mit dem Worte Gottes auf, es sei zur Zeit oder zur Unzeit. Und wisst ihr, was Bruder Branham tat? Er nahm seine Bibel, hat 2. Timotheus 4 aus der Bibel herausgetrennt und hat das Blatt dort in diesen Eckstein gelegt und hat sich eine neue Bibel gekauft und hat diesen Text unterstrichen und hat gesagt, treuer Herr, so gewiss du mir Gnade schenkst, werde ich dein Wort kompromisslos verkündigen. Und das hat er tun müssen. Besonders die Schwestern waren ihm sehr gram und sind es bis zum heutigen Tage. Aber kann Gott Rücksicht nehmen? Kann ein Prophet, der das Wort des Herrn hat, kann er Partei ergreifen? Er kann es nicht. Also sagen wir es im Klartext. Ich, Bruder Frank, war mit Bruder Barrier in Marseille, aber 1972, ich habe es euch hier erzählt, als Brüder aus Armenien mir zum ersten Mal die Frage stellten, Bruder Frank, was ist mit den 7 Donnern? Ich hatte keine Antwort. Ich bin auf mein Zimmer gegangen, Am nächsten Morgen, es ist dieselbe Uhr. Als alles vorbei war, war es 5:05 morgens. Der Herr hatte mich mit gewaltiger Stimme geweckt. Mein Knecht, stehe auf und lese 2. Timotheus 4. Gestern kam ein Bruder zu mir in Berlin und sagte, Bruder Frank, ich war bis heute als Student der Theologie der Überzeugung, dass mit der Apostelgeschichte alles Übernatürliche zu Ende gegangen ist. Aber ich habe davon gehört, dass der Herr zu dir gesprochen hat. Ich werde damit nicht fertig. Ich kann es nicht einordnen. Ist denn nicht alles zu Ende gegangen mit der Apostelgeschichte? Ich habe gesagt, geliebter Bruder, mit der Apostelgeschichte hat es begonnen und geht weiter bis hin zur Vollendung. Und er schaut mich an und sagt, dir glaube ich's. Naja gut, ist doch schön, wenn Leute, die zum ersten Mal unter Gottes Wort kommen, wenn sie es glauben können. Aber zurück auf dieses gewaltige Erlebnis. Es bedeutet euch gar nichts. Und dafür bin ich euch nicht böse. Aber für mich hat es eine Bedeutung, wie das Wort des Paulus an Timotheus. Ich kann nichts dafür, werde mich dafür auch nicht entschuldigen, denn diese Ohren, ich kann den Klang der Stimme des Herrn eigentlich nachmachen. Und siehe da, ich stand auf und las 2. Timotheus 4 von Vers 1 bis 5 und habe dann von Vers 1 begonnen. Ich beschwöre dich vor dem Angesicht Gottes, der einst Lebende und Tote richten wird, bei seiner Erscheinung und bei seiner Königsherrschaft. Und ihr kennt ja Vers 2, die Zeit wird kommen und tritt mit dem Wort auf, du magst gelegen oder ungelegen kommen, zur Zeit oder zur Unzeit, überführe Weise zurecht, tritt damit auf. Ich habe nicht nur ein Recht, ich habe göttliches Recht. Aber göttliches Recht, das Wort Gottes der Wahrheit gemäß zu verkündigen. Ich möchte lieber hier angeklagt werden als dort. Dort möchte ich nicht angeklagt werden. Von keinem. Ich möchte lieber hier angeklagt werden. Sagt Bruder Frank, das hättest du nicht sagen sollen. Das möchte ich gern hier hören. Wird nicht so schlimm sein. Aber dort möchte ich nicht hören. Hättest du es mir damals gesagt? Hättest du es mir damals gesagt, das will ich nicht hören. Nein, das nicht. Und deshalb, Brüder und Schwestern, wenn wir schon alles andere annehmen, lasst uns auch diese persönlichen Weisungen Gottes, die in seinem Worte aus Gnaden gegeben wurden, lasst sie uns ernst nehmen. Und da mag jeder sein Kreuz auf sich nehmen und dem Herrn folgen, aber in der göttlichen Ordnung. Was nützt euch das Leben ohne Kreuz, aber ohne göttliche Ordnung? Lieber das Kreuz tragen in der göttlichen Ordnung und das Ziel erreichen, als ohne und das Ziel nicht erreichen. Fassen wir es zusammen. Wir leben in dem letzten Abschnitt vor der Wiederkunft Jesu Christi, unseres Herrn. Es braucht kein Prophet aufzutreten. Der Prophet ist gekommen und ist gegangen. Das prophetische Wort ist uns geoffenbart worden. Brüder und Schwestern, ich erwähne es noch einmal. Es gab keinen Zeitabschnitt auf Erden, wo das Wort Gottes in einer solchen Fülle, in einer solchen Tiefe, in allen Zusammenhängen, auf allen Gebieten geoffenbart und zusammengefügt wurde als ein Ganzes, wie in unserer Generation, in unserer Zeit. Und Gott hat Bruder Brennan als den verheißenen Propheten gesandt. Und schön, dass er wohl insgesamt 43 Mal gesagt hat, auf sich bezogen, nicht, dass ich dem Kommen Christi vorausgehen würde, sondern die Botschaft, die Gott mir gegeben hat, wird dem zweiten Kommen Christi vorausgehen. Gott nahm seine Propheten, aber das geoffenbarte Wort, ist uns geblieben. Gelobt und gepriesen sei der Name des Herrn. Und so danken wir Gott, dass wir alles einordnen können, ohne Anstrengung. Ich sitze manchmal da und ihr könnt es mir glauben, der Geist Gottes führt von Schriftstelle zu Schriftstelle. Es ist alles so wunderbar geordnet, aber noch verteilt hier und da. Und wenn es dann in der Gesamtheit gesehen und im rechten Verhältnis zueinander zusammengefügt wird, Brüder und Schwestern, dann gehen die Hände hoch. Dann kommt der Lobpreis. Dann kommt die Anbetung. Und so dürfen auch wir alle Anteil an dem haben. Denn es steht geschrieben in Offenbarung, dem ersten Kapitel, dem ersten Vers, was Gott seinem Knechte Johannes gegeben hat, das war allen Knechten zugedacht, nicht nur einem, sondern allen Knechten. Und so ist es auch mit dem, was Gott uns durch Bruder Branham geschenkt hat. Ich habe von Bruder Barrier gehört, dass er gerade in den USA war und auch dort noch einen Bruder traf, bei dem Bruder Branham gepredigt hatte, ehe er 1955 in die Schweiz kam. Und wie Gott anfängt, die Augen zu öffnen über das, was jetzt von Gott aus geschieht, weltweit geschieht. Nicht nur zurückschauen, was Gott getan hat, sondern vorwärts zu schauen und gegenwärtig an dem teilzuhaben, was Gott tut. Noch den einen Vers. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm hat zuteilwerden lassen, um seinen Knechten anzuzeigen, was in Bälde geschehen muss, und hat es durch die Sendung seines Engels, seinem Knechte Johannes, durch Zeichen kundgetan. In der Mehrzahl, um seinen Knechten anzuzeigen, was geschehen soll, und dann Einzahl durch die Sendung seines Engels und dann wieder Einzahl durch seinen Knecht Johannes durch Zeichen kundgetan. Brüder und Schwestern, wir leben noch in biblischen Tagen. Wir leben noch in der Apostelgeschichte. Jesus Christus, derselbe gestern, heute und derselbe in Ewigkeit. Lasst es uns erwarten und dem Herrn den Weg bahnen. Bahnet dem Herrn einen Weg. Ebnet eine Straße für unseren Gott. Da steht nicht nur von dem Dienst Johannes des Täufers, sondern allgemein im Propheten Jesaja geschrieben, wollen wir es tun, soweit es an uns liegt, dass wir wirklich vor dem Angesicht Gottes erscheinen und ihn darum bitten, uns die Kraft zu schenken. Nicht zu offenbaren, was wir tun sollen. Das wissen wir schon aus dem Worte Gottes. Keiner von uns braucht mir zu beten, Herr, zeige mir, was ich tun soll. Der Herr hat es gezeigt. Man braucht nur noch zu bitten, Herr, schenk mir die Kraft, dass ich es in die Tat umsetzen kann. Das ist wahre und klare Verkündigung des Wortes Gottes, mit der wir vor dem Herrn bestehen können. Und noch einmal sei zusammengefasst, wir leben tatsächlich in einem besonderen Abschnitt. Die ganze Welt wird verführt. Die ganze Welt ist im Irrtum, wie der Apostel Johannes geschrieben hat. Die ganze Welt liegt im Argen. Und er sagt, wir aber sind aus Gott. Und wer aus Gott ist, der höret uns. Und unser Herr spricht, wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, so werdet ihr in eurer Sünde sterben. Und dann sagt er abermals im Johannes 8, ihr seid nicht aus Gott, weil ihr nicht auf meine Stimme hört. Also fassen wir zusammen, wer aus Gott ist und im tiefsten Herzen das Verlangen trägt, den Willen Gottes zu tun, dem wird der Herr die Kraft schenken. Und macht euch keine Sorgen, es dauert doch nicht mehr lange. Aber lasst uns die Zeit nutzen, im Willen Gottes gemäß dem Worte Gottes zu leben, einander aufzunehmen, wie Gott uns in Christus aufgenommen hat, und so eine Atmosphäre zu schaffen, in der jeder jeden liebt, jeder jeden so annimmt, wie er ist. Und wie auch schon vorhin gesagt, dass wir alle vor der eigenen Türe kehren, ehe wir bei dem anderen anfangen. Denn früher war es ja so, dass jeder Haushalt einen Besen hatte und keiner fegte vor dem anderen Haus, sondern alle fegten bei sich, damit überall sauber ist. So war es auch noch in Westpreußen im Bereich Danzig. Wenn das Wochenende kam, dann wurde alles sauber gemacht. Wir sollten es im Geistlichen genauso tun. Einfach mit Gottes Hilfe, alles, soweit es in unserer Kraft ist, mit Gottes Hilfe auf den biblischen Boden zurückbringen, abstimmen, so dass der Herr mit Wohlgefallen auf uns als seinen Leib, als Glieder seines Leibes schauen kann, damit wir ihn als Haupt, als den, der das Wort hat, das Sagen hat, annehmen, und dann wird alles gut gehen. Wir danken Gott für sein geoffenbartes Wort. Wir danken Gott, der uns in alle Wahrheit leitet durch seinen Geist. Und ich danke dem Herrn, dass wir willig sind, wirklich von Herzen bereit sind, den Willen Gottes zu tun. Er, der allmächtige Gott, erhebe sein Antlitz über uns allen, sei mit uns allen, helfe uns allen, denn keiner soll zurückbleiben. So haben wir es im Hebräerwort gelesen, auf dass sich von keinem bei euch herausstelle, er sei zurückgeblieben. Das ist auch meine Überzeugung. Keiner soll zu Schanden werden. Keiner soll zurückbleiben. Ich möchte dort an dem großen Tisch mit euch allen sitzen und das Mahl des Herrn feiern. Wollt ihr das auch? Amen. Wollt ihr das auch? Amen. Gelobt und gepriesen sei der Herr. Dort werden wir mit Abraham, Isaak und Jakob, mit allen Propheten, mit allem, die dem Herrn geglaubt haben, werden wir zusammen sein, Altes und Neues Testament. Und dann wird das Lied Moses, des Knechtes Gottes, und das Lied des Lammes am kristallenen Meer gesungen werden, wie es in Offenbarung 15 geschrieben steht. Lasst uns zu der Überwinderschar gehören, zu denen, die Gott glauben und die den Glauben durch Gehorsam in die Tat umsetzen. Er, der allmächtige Gott, segne uns und sei mit uns allen in Jesu heiligem Namen. Amen. Amen. Lasst uns aufstehen, singen wir vielleicht noch einmal: So wie ich bin, so muss es sein, aber so muss es nicht bleiben. Der Herr kann alles wenden und wohlmachen. So wie ich bin, so muss es sein. Nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut wäscht mich von Sünden rein. O Gottes Lamm, ich komm. Singen wir: O, es ist Jesus. O, Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für den freien Zugang, den wir zum Gnadenthron haben. Ich danke dir besonders für dein Wort, das du sendest. Dein Wort beleidigt nicht, dein Wort greift nicht an, dein Wort belehrt und weist den Weg, und du schenkst die Kraft dazu, dass der Weg gegangen und dein Wort befolgt werden kann. Amen. Geliebter Herr, bewahre mich, bewahre uns alle, dass wir nichts in eigene Hände nehmen, alles in deinen durchbohrten Händen lassen. Ach, geliebter Herr, du wollest alle verletzten Herzen verbinden, alle Wunden wollest du mit Öl begießen, o Herr, und wollest Gnade schenken, dass dein Name geehrt, dein Wort bestätigt und ausgelebt wird und dein Wille tatsächlich bei uns allen geschehe. Dass wir es nicht nur bitten, sondern dass es so wird. Wir bitten dich darum, ich für mich und wir alle, fange bei mir an, fange bei uns an, o Herr. Und dann wird's geschehen, dass wir alle durch deinen Geist von der Sünde überführt werden. Denn so steht's geschrieben, wenn der Heilige Geist kommt, er wird von der Sünde überführen, von der Gerechtigkeit, vom Gericht. Geliebter Herr, wir überlassen dir alles und rühmen schon jetzt den Sieg von Golgatha. Danken dir für die Kraft des Blutes, des Wortes und des Heiligen Geistes. Habe du deinen Weg in unserer Mitte. Gelobt und gepriesen seist du. Diese Stadt, dieses Land, dieser Ort sei dir geweiht. Wenn es dein Wille ist, mache hier den Anfang mit deinem gewaltigen Wirken. Wir danken dir dafür, dass du es tun wirst. Wann und wo, das weißt du. Und wir warten, bis es geschieht. Gelobt und gepriesen seist du. Segne besonders alle Jugendlichen, alle, die zum ersten Mal hier sind, alle, die neu hinzukommen. Segne uns alle und schaff du selbst die Einheit im Leibe Jesu Christi. Wir danken dir von Herzen für die Vielfalt deines Wortes und für den Heiligen Geist, der in alle Wahrheit führt. Amen. Segne uns alle und sei mit uns allen. In Jesu heiligem Namen. Amen. 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 Wir setzen uns. Wer hat ein Lied, das wir noch singen können? 580. Harre meine Seele, harre des Herrn, alles ihm befehle. Gott möge auch Geber und Gaben segnen aus dem Reichtum seiner Gnade. 580.
Harre meine Seele, harre des Herrn, alles ihm befehle, hilft dir doch so gern. sei unverzagt, weil der Morgen tagt und ein neuer Frühling folgt dem Winter nach. In allen Stürmen, in aller Not wird er dich beschirmen, der treue Gott.
Das können wir alle sagen, gelobt sei Gott, unser Herr. Wir haben in der Tat eine innige Zustimmung zum Worte Gottes. Aber lasst mich diese Bemerkung dennoch machen. Gott wirkt alles in jedem Herzen, ohne meinen Nachhilfeunterricht, ohne meine Unterstützung. Gott wirkt alles in allem. Und was wir tun, tun wir nicht, weil es ein Mensch sagt, sondern weil Gott es gesagt hat. Lasst uns davon absehen, an dieser Stelle Maßregelungen zu erteilen. Wir wollen uns alle direkt vor Gott und unter Gottes Wort beugen, und alles andere wollen wir ihm überlassen. Und wenn wir meinen, etwas noch sagen zu müssen, dann im Kämmerlein, und der Herr wird alles wohl machen zur Ehre und zum Preise seines Namens. Gedenkt meiner, ich sage es, wie Paulus damals gesagt hat, betet für mich, damit mir alle Zeit das Wort geschenkt werde. Ich bin auf Gott angewiesen, jedes Mal neu. Und ich weiß, dass der Herr uns heute gesegnet hat. Und er meint es gut mit uns allen. Könnt ihr Amen dazu sagen? Amen. Amen. Und in der Zeit, in der wir in Israel sein werden, so Gott will, vom 2. bis zum 13. Mai, werden wir euer besonders gedenken. Ich weiß, alle möchten mal in Israel sein. Das nächste Mal kommt ihr mit. Besonders alle Jugendlichen, denen tut's in der Tat richtig gut, einmal in Israel zu sein. Die ersten 5 Anmeldungen habe ich schon für die nächste Reise, und die nächsten können sich dann melden, so dass wir wieder im Lande der Bibel sein können. Der allmächtige Gott, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der unser Vater geworden ist durch Jesus Christus, unseren Herrn, er segne alle Söhne und Töchter Gottes aus dem Reichtum seiner Gnade und sei mit uns allen. Wir stehen auf zum Schlussgebet. Geliebter Herr, wir schauen gemeinsam auf zu deinem Gnadenthron. Du bist unsere Hilfe, du bist unsere Kraft, du bist Rat. Wir danken dir für dein Wort. Oh, wie herrlich ist dein Wort. Wie hast du uns alles geoffenbart, in allen Bereichen hast uns geholfen am Tage des Heils, hast Erkenntnis geschenkt, Belehrung gegeben, hast uns Unterscheidung gegeben, dass wir aus aller Verirrung und Verwirrung, aus allen unbiblischen Lehren herauskommen, abgesondert werden konnten. Jetzt schaff in uns ein reines Herz und sei du mit uns aus Gnaden. Erhebe du dein Antlitz über uns und gib uns deinen Frieden und deinen Segen in Jesu heiligem Namen. Halleluja. Amen. Amen.